Radio Leslie präsentiert
fast live aus dem Funkhaus
und satirisch nah am Leben.
Verlautbarungen aus der Leslie.
Aua!
Und die Leute haben mir geglaubt, also die meisten, dass ich wirklich Bettler bin. Und das war für mich, das war der Hammer. Also da dachte ich, boah, das ist so kraftvoll, diese Erfahrung, das will ich weitermachen.
Wenn man dich so anguckt, die Hörer können das ja gerade nicht, deswegen beschreibe ich es mal, du hast ja auch eine starke Mimik.
Ach so, ja, das merke ich ja selber.
Ja,
ich... Okay, ja.
Also
ja.
Mund, du lachst viel, ja. Hast auch eine interessante Mundform, wenn ich
Stimmt.
das mal so sagen darf.
Stimmt, ja, das habe ich schon auch bemerkt des Öfteren, ja.
Denn wenn du lachst, gehen deine Mundwinkel, also die ganz äußeren Spitzen...
Die gehen nach unten, ne? Ja. Genau. Ja.
Also der Mund geht hoch, aber die äußeren Mundspitzen, die gehen wieder dann dabei runter.
Ja, ich nenne es mal ein ironischer, ein englischer vielleicht irgendwie Abklatsch meines Mundes oder Abgang. Der Mund ist in den äußeren Rändern. Genau.
Welche Rollen hast du denn dann gern gespielt, als es dann... losging. Gibt es Rollen, an die du dich noch erinnerst oder gern oder vielleicht auch ungern erinnerst?
Oh ja, oh ja. Es gab leider, und das wird mir eine der Schauspielerinnen damals sehr übel genommen haben, was ich auch verstehen kann, das war aber eben nicht absichtlich. Es war ein Stück von Noel Coward, Begeistert hieß das, und das drehte sich unter anderem um eine spiritistische Sitzung, die da abging, und da mussten wir alle am Tisch sitzen, und das Medium lag hinter mir auf dem Boden, und wir sollten dann alle aufspringen, und weil dann dieser Geist gerade präsent war, und wir hatten alle gusseiserne Stühle, das waren so Gartenstühle, und ich bin in einer Vorstellung, das haben wir 20 Mal gespielt, und bei irgendeiner Vorstellung bin ich aufgestanden und habe aus Versehen meinen Stuhl umgeschmissen, und ich war ein Arzt, ich spielte auch noch einen Arzt in dem Stück, und dieser Stuhl landete mit der Lehne genau auf dem Mund des Mediums und hat ihr, glaube ich, den Schneidezahn zerschellt. Seitdem muss diese Frau an einem Schneidezahn also eine Jacketkrone tragen. Und das hat sie mir zu verdanken. Und das ist natürlich, da denke ich immer wieder, das ist ganz schlimm, diese Erinnerung. Und danach bin ich auch, glaube ich, naja, das war nicht der Grund, aber ich habe dann alle Schauspielschulen abgeklappert und bin dann in Ulm tatsächlich dann auch an der privaten Schule in Ulm genommen worden.
So wie in einem meiner Lieblingsfilme, Kleine Haie.
Ja.
Sönke Wortmann hat den gedreht.
Genau.
Wo drei junge Schauspieler auf der Suche nach der für sie richtigen Schauspielschule sind und durch Deutschland reisen. Eigentlich so ein Roadmovie von Schauspielern. Und dir ging es dann ähnlich. Du musst dann auch sicher vorsprechen und improvisieren oder vielleicht auch singen. Oder?
Ja, 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 singen. Ich war ja damals mit Singen, hatte ich ja. Also dann fing das Schauspiel an. Das Singen war noch weit weg. Das war so, dass ich sogar nur, normalerweise sagt man, macht man die ganze Rutsche durch. Das heißt, alle öffentlichen Schauspielschulen, die es damals gab, Bochum, Saarbrücken, Berlin, München, Hamburg. Und ich war Stuttgart und ich war Hannover. Und jetzt fange ich nochmal an. Ich war nur an dreien. Das heißt, ich habe angefangen, glaube ich, in Hamburg. Da habe ich gerade mal angefangen zu spielen nach den ersten Sätzen. Okay, der nächste bitte. Das war also die Kritik, das war also knallhart.
Motivierend.
Aber, ja, sehr motivierend. Aber klar, die müssen natürlich da teilweise 1000 Leute durchschleusen.
Ja.
Und dann haben die irgendwann auch keinen Bock mehr und sagen einfach nichts mehr, die Professoren. Und dann war ich in Stuttgart, das war schon etwas besser. Da kam ich, glaube ich, eine Runde weiter, aber da wurde mir zumindest gesagt, was ich schlecht mache.
Das hilft dann ja auch.
Das war, genau, und ich weiß gar nicht mehr, ich habe, glaube ich, damals Die Räuber von Schiller, da habe ich den Franz von Moor, den Fiesen, also nicht Karl war ja der Held und Franz war der Fiese, der Bruder von ihm, da hatte ich einen Monolog. Und dann habe ich noch irgendwie der Graf von Übelow-Zabernsee aus Die Physiker von Dürrenmatt, glaube ich, hatte ich noch. Auf jeden Fall war das damals so schlecht anscheinend, dass ich da eben an den Schauspielschulen nicht genommen wurde, aber in Hannover kam man immer, das muss ich Hannover zugute halten, man war in jedem Fall immer 2 Tage in Hannover. Am ersten Tag musste man die Rollen spielen, am zweiten Tag improvisieren.
Mhm.
Und beim Improvisieren war ich gut, das habe ich damals gemerkt. Das waren also Situationen, die einem vorgegeben wurden. Zum Beispiel, man war in einem Museum und dann sollte man dieses Museum spielen. Und dann kamen immer Inputs von den Professoren. So ist jetzt, es riecht, es fängt an nach Rauch zu riechen. Und jetzt sehen sie, es brennt in einer Ecke. So, und jetzt müssen sie fliehen oder was. Ne? Und dann wurde halt gecheckt, wie man eben reagiert und wie man damit spielt. Und das war eben Hannover. Und da konnte ich zumindest merken, aha, ich kann ganz gut improvisieren. Und ja, und dann kam eben Ulm. Und da war es dann, ja, da ist es natürlich etwas leichter, weil da nicht so viele Leute, keine 1000 Leute, sondern nur 100, sag ich mal. Und da war es dann fast gar kein Rollenvorspieler, sondern es war mehr ein Gespräch mit diversen Fangfragen von dem damaligen Prof, der Leiter der Schule, den nannten wir damals Stiller, Dr. Harald Schneider. Und ja, nach diesem Gespräch war ich aufgenommen, habe meine Eltern angerufen. Guten Tag, hallo Eltern, ich bin jetzt aufgenommen, ihr müsst aber mich ein bisschen mehr unterstützen, weil das ist eine private Schule, das kostet 350 D-Mark im Monat. Ja, genau, das haben die ja damals auch gemacht, das ist echt ganz toll, dass mich meine Eltern da unterstützt haben auch. Und ich habe natürlich auch nebenbei gearbeitet, aber relativ wenig, habe so Werbung gesprochen damals und habe Aktstehen gemacht an der Designschule in Ulm. Mhm.
So zum,
zum, also morgens nochmal noch vorm Unterricht irgendwie.
Zum Abmalen.
Ja, die, genau, die Leute haben mich dann gezeichnet. Ja gut, also das war, ich weiß gar nicht, was du am Anfang gefragt hattest, aber da sind wir jetzt gelandet auf jeden Fall.
Das sieht doch kein, was ich gefragt habe. Wir wollen nur dich hören.
Ja.
Ja, ja, wo waren wir denn? Komm, wir trinken was.
Ja genau, wir trinken was.
Prost.
Prost. Mhm. Obwohl der Tee ist jetzt so lauwarm, da lohnt sich das eigentlich gar nicht mehr, aber natürlich fürs Mikro. Ja, das ist Yogi-Tee. Ich habe früher übrigens, genau, zu Schauspielschulzeiten, habe ich Yogi-Tee wirklich eine halbe Stunde gekocht. Den gab es damals noch richtig lose. Mhm. Und dann nochmal Milch drauf und dann Honig rein. Die ganze WG roch nach Yogi-Tee. Ich muss nochmal, Entschuldigung, ja. Nochmal trinken.
Kai Bettermann trinkt einen Tee.
Ah, so.
Es bereichert die Sendezeit. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt, ich würde noch mal gerne zu Freddy und Queen, ja, kommen.
Genau.
Nicht, weil das alles nicht interessant ist, sondern weil ja, ich meine, weißt du, dass Freddy 25 Jahre tot ist?
Ja, genau. Ich habe das jetzt ja in Duisburg gespielt, genau deswegen. Wir haben es dann also nach 6 Jahren wieder rausgekramt, weil er eben am 24. November, glaube ich, 25 Jahre tot ist.
Eine blöde Frage, ne? Weißt du das? Natürlich weißt du das.
Naja, aber wenn alles, naja, weiß, gut.
Dann du.
Ja, ja, gut. Also jetzt so, ich bin jetzt gar nicht so ein Fan, muss ich sagen, weil ich finde viele Sachen von Queen, die also nach 1980 teilweise gelaufen sind, auch reichlich schlecht. Also oder so Mainstream-mäßig. Also It's a Kind of Magic ist schon irgendwie ein ganz schönes Lied, ganz witzig, aber es ist so Mainstream. Das ist für mich. Ugh. Und Radio Gaga, es ist alles irgendwie ganz witzig, aber naja, da kann ich, also ich bin schon eher ein Fan von den Liedern vor 78, so vor 1978, das waren für mich wirklich die Queen-Lieder, die kamen ja später wieder raus, in den letzten LPs, Entschuldigung, CDs, kam dann Innuendo zum Beispiel, war wieder eine Platte, die ziemlich klasse war und die allerletzte, ich meine, das war schon auch grandioser Abruf. Obwohl es Queen immer noch gibt mit Roger und mit Brian, aber.
Du meinst ja. Made in Heaven?
Ja, Made in Heaven, genau. Also diese letzte Titel, die ist wirklich, also die ist auch schon fast spirituell, kann man sagen.
Ja, die kam ja 94, also ja. 3 Jahre nach Freddys Tod raus.
Genau, und genau.
Freddy hatte ja in Montreux, kurz vor seinem Tod, hat die Band sich noch in Montreux am See einquartiert und er hat so viel eingesungen, wie er
nur
Kraft hatte.
Ja, wir beide, also da merke ich auch, du warst ja fast mehr als ich manchmal auch über Queen, also. Es ist mehr für mich, also Freddie Mercury ist für mich mehr wie so ein Seelenverwandter. Also der, ich bin ein Schauspieler, der gerne singt, er ist ein Sänger, der gerne spielt. Mhm. Und das ist einfach die Kraft, die der auf der Bühne für mich, also der hat ja auch immer sehr ironisch mit seinem Queen-Dasein hantiert. Also wenn er dann am Ende des Konzerts dann die Krone aufsetzte, hat er sich zwar in dem Moment total ernst genommen, aber wenn dann, da passierte glaube ich auch mal eine Panne und dann lacht er sich auch schlapp gelacht. Dass er die Krone irgendwie verloren hat oder auf sich hinten auf die Schleppe getreten ist, irgendwas. Mhm. Naja, egal, Freddie Mercury ist für mich nach wie vor einfach ein total inspirierender Künstler, weil der ja sich für nichts, was heißt zu schade war, aber der hat einfach alles voll durchgezogen und raus, hat ganz sich vertraut, mit seiner Intuition vertraut, seinen Melodien vertraut und hat das umgesetzt. Und irgendwie fühle ich mich dem total nah, dieser Kraft, die er hat.
Weil er so ja, sich nicht selbst gebremst hat, sag ich
mal. Nee, genau, aber ich tue das natürlich. Ich bin jemand, der sich schon selber auch bremst, der sich selber in Frage stellt. Deswegen lebe ich ja auch noch. Ich glaube, das ist eben auch, er hat einfach alles durchgezogen, sei es privat wie auch beruflich. Und das kann man bei ihm auch gar nicht trennen, das war er ja. Mhm. Und der hat eben auch keine, ja, in seinen geschlechtlichen, sexuellen Kontakten, hat einfach alles gemacht, was ging, in München vor allem. Hat Barbara Valentin ihn ja da richtig in die ganze Szene, Schwulenszene und auch Drogenszene, will ich mal sagen, richtig eingeführt, was ihn, was also die anderen Bandmitglieder ja mit Sorge dann gesehen haben. Naja, aber gut, da hat er auch einige Solo-Sachen dann noch rausgebracht, die ich jetzt auch nicht so dolle finde. So ein paar Sachen sind ganz witzig, aber das ist Disco-mäßige, das da kann ich irgendwie nicht so richtig mit. Da sind die operesken Sachen, also das Klassische, das finde ich schon toll. Also dass diese Mischung aus diesem Dramatischen und dem Rock'n'Roll, das finde ich einfach toll.
Und das hast du ja auf die Bühne gebracht und auch mit einer Musikerin.
Genau, und das war eben mit einer klassischen Pianistin, die aber auch eine große Improvisatorin ist, mit der Ursula Wawroschek aus Aachen. ja, und wir verstehen uns blind, auch mit dem Rainer verstehe ich mich auch blind, das sind einfach beide ganz tolle Musiker.
Rainer ist der Gitarrist
von René Reloaded, und mit Ursula, ich habe die 93 kennengelernt, wir sind auch immer noch sehr gut befreundet, machen immer noch viel zusammen und spielen ja jetzt auch weiterhin noch Freddie Mercury, auch in Duisburg, Ende des Jahres gibt es wieder 4 neue Termine. Genau, und ja, da haben wir uns gedacht, wie können wir diesen Queen-Bombast eben so reduzieren, dass es wie so kammermusikalisch reduziert ist. Und das ist eben ideal, weil sie konnte da sofort ganz viel mit anfangen, mit diesen Stücken, weil Freddie eben ja von Grund auf erstmal, wie Reinhard May, erstmal mit der Gitarre alles macht und dann kommt das Orchester dazu.
Ich muss husten.
Ja.
Fahren Sie fort.
Genau. Genau, also witzig, wie ich gerade auf Reinhard May komme. Also egal, auf jeden Fall hat Freddie erstmal alles mit Piano, denke ich mal, komponiert und dann kam eben alles dazu. Genau, und so haben wir das Ganze, die ganzen Lieder, die wir da singen, die ja eben fast alle im Programm vor 1978 sind, haben wir ja auf Klavierformat, Entschuldigung, muss ich auch, soll man ja nicht machen aus logopädischer Sicht, man soll ja eben so ein bisschen und dann, also logopädisch ist Räuspern ganz schlimm, da reiben die Stimmbänder aneinander, man soll husten und dann runterschlucken.
Und vorher soll man sich auf die Brust trommeln?
Ja, so ein bisschen Brust trommeln, damit sich das lockert, damit sich der Schleim lockert. So.
Also, ja, Herr Bettermann hat sich gerade...
ich habe gerade den Schleim gelockert.
Sein Fäustchen auf die Brust geklopft.
Genau.
Und dann logopädisch korrekt gehustet. Da muss man ja auch...
man muss ja auch was an die Nachwelt weitergeben. So. Wertvolle Tipps. Genau, also wo waren wir gerade bei Freddy?
Ursula?
Genau. Dass sie diese Lieder ja wirklich in diesem klassischen Sinn einfach spielt. Und das finde ich einfach toll, dass man, und das haben die Leute, die Zuschauer auch gesagt, dass man erstmal die Texte, die ja teilweise auch ein bisschen sinnfrei waren, gerade bei Bohemian Rhapsody, erstmal überhaupt versteht, weil sonst immer diese ganze Queen-Gitarren-Bombast und Mehrspurigkeit da natürlich noch. Entschuldigung, aber jetzt habe ich mal satt gehustet.
Du hast nicht geklopft.
Genau, ich habe nicht geklopft. Ich dachte, es reicht. Ja, genau. Also das macht den Zauber aus, dass man die Texte einfach mal ein bisschen mehr versteht und das Lyrische, was Freddie da reingebracht hat, erstmal versteht überhaupt.
Und ich kann mich noch an das besondere Arrangement bei We Will Rock You erinnern.
Ja, genau. Also ich war direkt vor wir, bevor wir Freddie Mercury geprobt haben, war ich für 3 Wochen in Indien mit dem Theater der Klänge. Da war ich auch sehr lange. Theater der Klänge macht viel mit Maskentheater, mit Tanz. Da kommen also ganz viele Künste zusammen. Und da habe ich viel über Tabla-Musik, also Tabla-Trommeln, erfahren. Ich habe auch einen Tabla-Musiker kennengelernt und ich hatte die spontane Idee, dieses We Will Rock You, dieser Rhythmus, den also mit Tabla einfach mal nachzuahmen und auf diesem Tabla-Rhythmus dann We Will Rock You zu singen. Und das habe ich in Dorsten bei diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, Frank, weiß ich noch, heißt er.
Das war der Tabla-Spieler.
Der Tabla-Spieler, der hat mir dann diese Musik auf Band gespielt und danach habe ich dann Freddy gesungen. Das wird dann ausnahmsweise mal eingespielt. Also neben der Live-Musik wird dann doch mal, weil ich mir das damals nicht leisten konnte, den Tabla-Musiker nur für dieses eine Stück auf der Bühne dann spielen zu lassen.
Oder Ursula einen
Tabla-Kurs zu bezahlen. Ja, oder genau. Das ist schon sehr schwierig, dieses Tabla-Spiel. Also da muss man schon wirklich, das ist schon eine ganz eigene Sache. Das wurde dann eingespielt und darauf singe ich We'll Rock You, was aber auch passt, weil Freddy ja in Indien aufgewachsen ist, also eben in Bombay zum Internat ging.
Und das war eine ganz eigene Atmosphäre in dem Lied. Man kennt es ja häufig so als Stadion-Groove oder als wuchtiges, etwas plumpes Mitsingen.
Ja.
Aber das hatte eine ganz diffizile, ganz feine Atmosphäre,
genau.
Die aber eben auch zu Freddy passte, als es dann im Stück, glaube ich, auch um seine Vergangenheit und seine Herkunft und seine Jugend ging.
Genau. Das ist das Stück eben mal, und das liebe ich ja, einfach so Stücke so erstmal so zu entfremden. Das heißt also Stücke, die man jetzt kennt in Fußballstadien oder eben Queen live auf der Bühne. Da gibt es ja nochmal diese richtige tolle Rock'n'Roll-Version von We Will Rock You. Die völlig mal in einen anderen Zusammenhang zu setzen und ganz poetisch erklingen zu lassen, eben mit diesen Tabla-Trommeln. Ja, das ist echt, das ist, finde ich, auch mal wieder ein schöner Moment.
Ach ja.
Ja.
Herr Freddy. Aber schön, dass du sagst auch, dass das Bekannte in einen anderen Zusammenhang setzen und dann auch neu zu verstehen. Das ist ja dann auch, das ist ja dann die künstlerische Arbeit.
Ja. Genau, also das ist wirklich, das ist das Kreative. Ich wollte eben nicht einen Abend machen, der irgendwie so wie ein Dia-Vortrag, wo man eben Bilder von Freddy sieht aus seiner Kindheit und dann zu sagen, ja, wie Sie sehen, da ist er gerade im Internat und singt mit seiner Gruppe Freddy and the Hectics irgendwelche Rock'n'Roll-Lieder, sondern das eben auch mal vielleicht nicht ganz immer logisch oder auch wirklich, wie es dann auch war anscheinend, sondern eben in einen kreativen Kontext zu setzen. Das Material Freddie Mercury, damit frei umzugehen und meine eigenen Impulse da reinzubringen.
Was bist du eigentlich noch? Also ich habe Schauspieler, Sänger gesagt. Das ist ja erstmal richtig, glaube ich.
Ja, schon. Das ist schon.
Aber reicht das als Bezeichnung? Oder muss man auch noch sagen,
ich probiere mich gerade auch als Regisseur oder als Projektleitung, sage ich mal, künstlerische Leitung von Projekten. Also ich arbeite gerade zum Beispiel mit 30 Flüchtlingsfrauen aus 15 Nationen in Dortmund. Und wir erarbeiten ein Stück, das mache ich mit der Lene Harlan zusammen, mit einer Theaterpädagogin. Und das ist auch eine ganz tolle Arbeit. Ich habe zwar nur einmal die Woche Zeit, 3 Stunden mit den Frauen zu arbeiten. Und Anfang Mai soll da das Stück im Theater im Depot in Dortmund rauskommen. Aber das ist eine ganz tolle Arbeit, weil die alle hoch motiviert sind. Und wir wollen eben über das Thema Freiheit ein Stück selber schreiben. Und das, von daher kommen da noch andere Sachen dazu. Also neben Schauspiel und Singen kommt Regie führen, aber auch Kurse. Ich gebe ja Kurse in Körperpräsenz und Stimme und das in allen möglichen Richtungen. Für Schüler, für Lehrer, für Pfarrer. Interessierte, für Pfarrer. Ja, aber die Pfarrer nicht so viel, eher mehr für die Lektoren, also die das in der evangelischen Kirche das Evangelium vortragen.
Was muss man mit denen üben?
Naja, also einfach, ich sag mal, im weitesten Sinne authentisch vortragen. Das heißt also, wie kann ich so einen Text so vortragen, dass er ankommt, bevor er aber bei den Zuschauern ankommt oder zu Hörern, würde ich mal sagen, eher bei sich anzukommen und zu sagen, was kann ich denn, wie verstehe ich denn diesen Text und wie kann ich ihn stimmlich füllen, dass er auch lebendig nach vorne kommt.
Also sich selber zwischenschalten zwischen Text und Publikum.
Ja, Spaß, Interesse zwischen den Dingen sein. Also ich habe zwar nur das kleine Latinum, aber ich finde immer wieder erstaunlich, wie Wörter Dinge auf den Punkt bringen können. Und Interesse ist ein ganz wichtiges Wort, finde ich. Ich glaube, Bertolt Brecht hat gesagt, Interesse ist Genie. Und das stimmt. Also wenn man Interesse an etwas hat, geht man da mit einer ganz anderen Energie dran. Und in dem Fall liest anders vor. Das heißt also, wenn ich mich mit einem Text wirklich auseinandersetze, und die Luther-Übersetzung ist ja, ich finde, die poetischste, und die ist aber grammatikalisch eben oft auch nicht ganz so einfach. Also das ist nicht einfach, das vorzutragen, weil es nicht so so glatt ist, sondern eben auch ein bisschen, da ist das Verb nicht immer an der richtigen Stelle oder an der Stelle, wo man es gewohnt ist oder das Objekt, wie auch immer. Naja, und das ist eben, das versuche ich in den Kursen. Entschuldigung, wo jetzt mitklopfen. So.
War die Reihenfolge richtig?
Nee, die Reihenfolge war falsch. Mhm. Egal. Mhm. Aber ich. Schneiden wir raus. Na egal.
Oder wir drehen es um. Ich schneide es raus und setze das Klopfen vor das Husten.
Oh ja, okay. Ja, wenn du dir die Mühe machen willst. Ja, okay.
Nee, eigentlich nicht.
Ja, genau. Ist ja auch ganz witzig, wenn es falsch rum ist.
Ja, lass das nicht die Claudia hören.
Ja, ja.
Dann sagt genau. Die, falsch gehustet.
Falsch gehustet. Ja. Aber ich fühle mich ganz gut, muss ich sagen. Aber ich trinke doch nochmal einen Schluck, damit ich merke, durch das viele Reden wird anscheinend auch viel Schleim gelöst oder wie auch immer produziert.
Ja, Herr Bettermann trinkt Tee aus einem...
Ah, noch ein Schluck.
Ja. Schluck zwei.
Ah, ist ein bisschen Kardamom drin. Also das ist also jetzt auch genießerisch wie auch durch die Erfrischung des Kardamoms nochmal beflügelt.
Kardamoms?
Kardamumpf. Kardamon.
Ja, ja, das.
Kardamon oder Kardamom mit M am Ende oder Mon? Kardamon, nee, Kardamon. Mon ist ja eh nicht drin, aber Kardamon. Heißt das Kardamon?
Hm. Ich glaube ja.
Kardamon.
Ich hatte gerade Kardamums verstanden. Kardamums. Und denke, das ist ein Darkrank geworden. Nun ja. Wo waren wir? Beim Husten.
Ja, genau, ich musste husten. Dann davor habe ich was gesagt, ich weiß es nicht mehr.
Gut. Als du mich gerade in dein liebliches Heim einließest, kamen wir auch auf Adolf Winkelmann zu sprechen.
Ja.
Der ist dir ja auch irgendwie wichtig.
Naja, also sein Dreiteiler Rote Erde, was kam dann noch? Wie hieß das nochmal? Die Absteiger? Die Abfahrer, die Absteiger. Die Absteiger ist gut. Gut, jetzt können wir von Schalke anfangen.
Ein Hörer weniger.
Ja, genau. Ein Hörer wie mir. Genau. Also die Abfahrer, jede Menge Kohle und Nordkurve war, glaube ich, der Dreiteiler von Adolf Winkelmann. Ja, also Adolf Winkelmann ist natürlich für mich derjenige, der das Ruhrgebiet wirklich toll in den Film setzt. Und jetzt ist eben ein neuer Film rausgekommen vor einem Jahr. Oder vom Dreivierteljahr. Junges Lied.
Willkommen zurück, sage ich mal. Die Speicherkarte war gerade voll und wir mussten sie spontan ersetzen durch eine Speicherkarte, die Kai in seinem Schreibtisch gefunden hat und auf dem er erste Probeaufnahmen, Testvideos, also Videos von ersten Proben von René Reloaded drauf hatte. Ich habe gerade Kai in Stöckelschuhen, Perücke.
Und Busen.
Ja, wassergefüllte Luftballons.
Genau, ja. Ja, herrlich. Es war ein langer Weg bis zum Ergebnis, aber ja, das ist manchmal notwendig.
Wir waren gerade bei Adolf Winkelmann stehen geblieben.
Stimmt, genau. Genau.
Der Filme übers Ruhrgebiet dreht oder im Ruhrgebiet, übers Ruhrgebiet mit dem Ruhrgebiet dreht.
Genau, es kommt der Tag, da muss die Säge sägen. Das kennt ja jeder und es kennt auch jeder, fast Hunger kenne ich nicht, satt kenne ich nicht. Entweder ich habe Hunger oder mir ist schlecht. So, ne, diese... Das sind so diese Adolf Winkelmann-Zitate mit eben Delle Quandt, der damals ja, ich weiß nicht, ob er in allen, nee, der hat in den ersten beiden, glaube ich, oder in dem ersten zumindest, in Die Abfahrer hat er gespielt. Genau, also da hat er, ja, und das sind für mich, ja, das sind, und wie Adolf Winkelmann auch unter Tage, also die Szenen unter Tage eingefangen hat, das finde ich für mich völlig einfach so authentisch, wie er das eingefangen hat. Ich kenne jetzt sonst gar nicht so viel von Adolf Winkelmann, außer mittlerweile sehen das ja ganz viele, ohne dass sie wissen, dass es von ihm ist, wenn man eben nach Dortmund reinfährt und diese viele denken, es ist Leuchtreklame, was auf dem Dortmunder U oben eben postiert ist, sind diese Filmsequenzen, die da projiziert werden, sind ja alle nicht von ihm, aber durch ihn inspiriert, sage ich mal, oder von seinen Schülern, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall ist das sein Werk. Das finde ich total toll, ich finde das klasse. Deswegen, also ich kenne jetzt gar nicht so viel von Adolf Winkelmann, aber das, was er macht, was er gemacht hat, das finde ich, und sag mal, wie er das Ruhrgebiet filmisch so in die Welt gesetzt hat, das finde ich toll.
Was ist für dich denn das Ruhrgebiet? Was würdest du, wenn du jetzt drei Begriffe nennen solltest, die für dich das Ruhrgebiet ausmachen, welche wären das dann?
Also es ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes Ruhe, Gebiet, also das Gebiet um die Ruhr. Also an der Ruhr fühle ich mich total wohl. Wenn ich mit dem Fahrrad an der Ruhr lang fahre, von hier aus jetzt kann ich ja zur Kemnade fahren und dann auch weiter Richtung Essen-Mülheim. Also da bin ich schon einige Strecken noch nicht bis nach Duisburg. Das ist aber vielleicht auch ein Ziel, was ich dieses Jahr machen könnte. Und natürlich jetzt von der Quelle von Winterberg aus eben. Also das würde ich gerne mal machen. Also für mich ist Ruhrgebiet eigentlich meine Heimat, das kann ich schon sagen. Und ich habe jetzt auch nicht so lange, ich war in Aachen, ich war in Ulm, aber ich bin hier nach Bochum wieder zurückgekommen oder ja, nach Hamm könnte ich jetzt nicht zurückkommen, aber da würde ich mich nicht wohlfühlen. Aber ich finde, das Ruhrgebiet ist für mich, also von den Leuten her, von dem Slang her, vom Dialekt, das finde ich ja was sehr Bodenständiges. Also der Boden ist ja hier, sag ich mal, durchlöchert worden. Der ist jetzt gar nicht mehr so viel Boden hier. Also da sagt
hier und da mal ab.
Ja, sagt immer noch ab. Und damals ja auch oft. Also es gab immer so Erschütterungen auch damals, als wir in Hamm gewohnt haben. Aber das Ruhrgebiet ist für mich ja schon ein heimatliches Gefühl. Und die Ruhr selber ist so das Genießerische, das Idyllische an der Ruhr. Und es gibt ja wirklich sehr, sehr viele grüne Flächen. Also im Ruhrgebiet. Und eben jetzt hier in Bochum lebe ich ja jetzt gerade, in Witten und in Dortmund. Städte, in denen ich eben in den letzten Jahren gelebt habe. Ja, und ich wüsste nicht, wo ich anders leben wollte. Zumindest bis jetzt nicht. Und es gibt eine sehr dichte Kulturlandschaft hier. Also fast jede Hauptstadt im Ruhrgebiet hat ein Stadttheater. Erst gestern war ich noch im Bochumer Schauspielhaus, was ich wunderschön, allein das Haus selber finde ich schon toll. Von der Ästhetik her, von der Architektur her. Und ich finde auch ein tolles Ensemble. Die meisten Stücke, die ich da sehe, finde ich ja wirklich gut inszeniert. Das ist natürlich jetzt alles etwas glatt über den Kamm geschert, aber ich mag das irgendwie. Ich mag hier zu sein. Ja.
Das klingt irgendwie nach Schlusswort.
Ja.
Das können wir jetzt als Schlusswort.
Ja.
Ja, ja, weil es, ich glaube, es passt. Es fasst doch mal das zusammen, was du vorher oft gesagt hast. Was hast du gerade gesagt? Ich mag es, hier zu sein. Ich genieße es, hier zu sein.
Ja.
Und ich glaube, dass das, so wie ich dich in den letzten Jahren auch kennengelernt habe, charakterisiert dich das auch. Ne? Bodenständig und doch Genießer mit der Nase auch...
In den Himmel.
In den Himmel.
Ja, ja, so ist es doch. Genau.
Und dann bist du im Ruhrgebiet sicherlich auch an der richtigen Stelle.
Doch. Das ist auf jeden Fall so, ja.
Andererseits willst du ja gar nicht hierbleiben.
Was? Ich will nicht hierbleiben?
Kai, was du denn? Möchtest doch in die Leslei eingehen.
Ach ja, oh! Ich meine, das hatte ich ja ganz vergessen im Laufe der ganzen Zeit. Ja, ja, die Leslei.
Weil du vielleicht mehrere Orte für dein Leben brauchst.
Genau, es ist sozusagen, es ist mir eine innere Leslei. Also wenn ich jetzt mal so formuliere, das ist genau, und wie du gesagt hast.
Ich glaube, ich kann dir guten Gewissens die Green Card der Leslei überreichen. Hier, gib sie dir mal.
Ich bekomme gerade von Leslie eine Green Card.
Und da steht auch was drauf neben einem wunderschönen Bild von mir.
Das Leben kann so traumhaft sein, wenn man Bläschenfolie drückt. So.
Und dann hängt natürlich auch etwas an der Karte dran.
Das ist eben Bläschenfolie. Ah, so schön soft. Moment. Oh, ich krieg sie gar nicht. Ah, da ist er.
Hängt auch immer ein bisschen vom Wetter ab.
Ja, schön. Das ist so schön zart, aber trotzdem plopp.
Genau. Und schön zart und trotzdem plopp. Das könnte auch das Motto der Leslei sein. Und man weiß ja, einmal gedrückt, der Welt entrückt. Plopp, das heißt Stopp. Und die Leslei, die wartet auf euch, auf dich. Und ich sag mal, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Lieber Kai, und plopp und
Stopp und
Tschüss.
Tschüss. Und ich freue mich auf die Leslei.
Zurecht. Zurecht. Komm, noch einmal husten.
Summen, husten. Und jetzt husten. Ich muss nicht schneiden, also erst trinken.
Oh, erst trinken.